Guten Morgen an diesem Europawahlsonntag. Ich werde den Begriff Europawahl immer mal wieder einfließen lassen, damit niemand sagen kann, habe ich am Ende doch vergessen hinzugehen. Hat mich ja keiner dran erinnert. Schönen guten Morgen am Sonntag. Bischof Christian Stäblein ist bei mir. Haben Sie denn schon gewählt, wie ich, Herr Bischof, per Briefwahl oder müssen Sie heute noch an die Urne?
Ja, ich muss heute noch an die Urne. Ah, na klar. Das schaffe ich vermutlich erst heute Nachmittag, aber ich werde auf jeden Fall wählen gehen. Wahl ist ja aus meiner Sicht das Hochfest der Demokratie, die Urform und der Moment der Mitgestaltung. Das kommt also heute noch. Die Brandenburgerinnen erinnern wir bei der Gelegenheit gerne auch an die Kommunalwahlen heute.
Richtig.
Ist nicht weniger wichtig. Im Gegenteil, Demokratie vor Ort ist entscheidend.
Hochfest der Demokratie. Das gefällt mir. Und wir feiern hier jetzt auch erstmal, ne?
Unseren Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Nicht, dass ich vermuten würde, dass Sie, Herr Bischof, noch eine besondere Erinnerung daran bräuchten, wie wichtig die Europawahlen sind und wie dankbar wir für unsere Demokratie sein können. Das muss man für Sie nicht noch einmal besonders betonen. Aber ich denke auch für Sie, ich vermute es zumindest, ist der Gedenkgottesdienst zu Ehren von Alexei Nawalny, dem Verstorbenen, neutral ausgedrückt, russischen Oppositionellen, etwas Besonderes gewesen. Am vergangenen Dienstagvormittag hat dieser Gottesdienst aus Anlass seines eigentlich Geburtstages hier in Berlin stattgefunden, in der St. Marienkirche. Wie ist es gewesen?
Sehr bewegend. Die Witwe Julia Nawalny ist mit dabei gewesen. Viele Menschen, die im Exil leben, die sich ein anderes Russland, ein freies Russland wünschen, waren da und haben ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Es geht ja darum, dass Europa im Moment mit Krieg auch überzogen ist von Russland gegen die Ukraine. Und es war eben der erste Geburtstag dieses Menschen, Alexei Nawalny, der sich für eine echte Demokratie in Russland eingesetzt hat. Der erste Geburtstag nach seinem Tod, 48. 48 Jahre wäre er alt geworden. Mit ihm erinnern wir so viele Menschen, die dem brutalen Umgang mit Oppositionellen zum Opfer gefallen sind. Mit ihm erinnern wir, dass wir sie nicht vergessen dürfen, die Menschen, die für Freiheit einstehen. Alexei Nawalny war durchaus ein religiöser Mensch, einer, der wusste, dass Dinge wie Segen Kraft geben, auch gerade im Widerstand.
Danke, dass Sie diesen Gedenkgottesdienst da letzte Woche gefeiert haben. Es liegt ja wirklich eine Woche hinter uns mit so vielen schrecklichen, aufwühlenden Ereignissen wie selten, finde ich. Also Flutkatastrophe im Süden Deutschlands, Todesopfer sind zu beklagen, der ermordete Polizist in Mannheim, weitere Angriffe auf Politiker im Wahlkampf, die wirren, schwierig zu entschlüsselnden Aussagen von Wladimir Putin. Und es ergeben sich daraus so viele, viele Fragen und es wird so sehr nach Antworten gerufen und die werden gefordert, gerade auch von unseren Politikerinnen und Politikern, verständlich. Aber ich habe das Gefühl, es ist regelrecht eine Überlastung aller entstanden und es wäre am besten, wenn es nicht sofort Antworten gäbe oder geben muss und wir uns erstmal beherrschen und nicht sofort Antworten verlangen, auch wenn wir sie uns natürlich wünschen würden. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich wie Sie. Wir überfordern uns und andere im Moment viel, auch natürlich, weil wir so gefordert sind. Die Flutkatastrophe erinnert uns, dass wir den Klimawandel mehr als nur ernst nehmen müssen. Ja, dass das immer gegenwärtiger wird. Das ist nicht leicht auszuhalten. Genauso wie diese nicht enden wollenden Kriegsbilder aus Kharkiv. Ich weiß auch gar nicht, was das mit Menschen macht, mit uns, die wir da ständig sehen. Es ist ja eine furchtbare Ohnmacht, die wir erfahren und Ohnmacht überfordert. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir Gelegenheiten finden, wo wir uns als wirksam erfahren, nicht nur ohnmächtig, sondern wirksam. Es kann doch jeder und jede was an seinem Platz tun. Anders, zum Beispiel anders reden, nicht in die Empörungswellen einsteigen, sondern von dem erzählen, was gut getan hat, was gelungen ist. Ich war diese Woche in Wittenberg und habe wieder gedacht, so schön ist die Stadt in diesen letzten Jahrzehnten geworden, so schön, wie sie vielleicht vorher selten oder nie war. Das haben die Bürgerinnen und Bürger dort geschafft. Und übrigens, beten ist etwas, was auch jedenfalls bei mir oft das Gefühl stärkt, du kannst was tun. Du kannst die Ohnmacht in Gottes Hand legen und ihm die Namen nennen, die dir wichtig sind. Und das bewirkt etwas. Darauf vertraue ich fest. Jemanden vor Gott nennen und in sein Ohr legen, das macht etwas mit meinem Ohnmachtsgefühl, das weniger wird, und mit dem, was an guten, stärkenden Gedanken durch diese Welt geht.
Heute ist nicht nur Europawahlsonntag, heute ist auch der zweite Sonntag nach Trinitatis. Ja, Herr Bischof, das habe ich mir gemerkt, sogar ohne vorher nochmal nachzuschlagen. Oder, wie ich sagen würde, der 25. Sonntag vor dem ersten Advent. Ja. Für alle, die Trinitatis zum ersten Mal jetzt hören, was heißt Trinitatis nochmal und worum geht es ansonsten heute besonders nochmal übergeordnet, also neben der Europawahl, also kirchlich?
Ja, also Trinitatis ist die Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit Gottes. Und das Trinitatisfest ist immer der erste Sonntag nach Pfingsten, wo wir sozusagen diese Dreieinigkeit Gottes in den Mittelpunkt stellen.
Und die drei sind?
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Danke.
Und Sie haben völlig recht, es ist der zweite Sonntag nach Trinitatis. Es geht an diesem Sonntag um Gottes Einladung an die Menschen. Und wie sie damit umgehen, das ist das große Mega-Überthema an diesem Sonntag, der einladende Gott. Und das gehört dann auch zum Thema dazu, Gottes Enttäuschung, dass die Menschen seine Einladung irgendwie oft nicht annehmen oder gar wahrnehmen, das Geschenk, eingeladen zu sein, sozusagen ausschlagen. Naja, der Text, den ich heute lesen werde, kommt aus einer Geschichte, in der das nochmal anders vorkommt. Eine der Geschichten, die in keiner Kinderbibel fehlen darf und die irgendwie zu unserem, ich würde schon sagen, zu unserem gemeinsamen biblischen Gedächtnis gehört, wenn es das denn gibt. Aber dazu gleich.
Es lag mir auf der Zunge zu sagen, Herr Bischof, wenn ich vorhin davon gesprochen habe, es liegen gerade so viele Fragen in der Luft und wir sollten nicht zu schnell mit Antworten daherkommen. Also schauen wir mal in die Bibel und suchen dort nach Antworten. Das lag mir auf der Zunge, aber das sage ich nicht. Das klingt doch arg pathetisch und überhöht. Die Bibel, das große Buch der Antworten. Also Sie dürfen das vielleicht sagen, von mir wäre das ein bisschen dicke, finde ich. Aber wir kommen dennoch unters Recht zur Bibelstelle, zur Einladung.
Also ich finde das gut, wenn Sie das so sagen. Die Bibelstelle, das Buch Jona, drittes Kapitel. Das Buch Jona erzählt vom Propheten Jona. Die Geschichte wird im Alten Testament erzählt und handelt in aller Kürze davon, dass Gott den Propheten Jona beauftragt, in die große Stadt Ninive zu gehen und in ihr die Umkehr zu predigen. Jona will erst nicht. Läuft lieber in die entgegengesetzte Richtung, geht auf einem Schiff über Bord ins Meer, wird von einem großen Fisch gerettet, meist sagen wir dazu Wal, in der Bibel steht ein großer Fisch, wird von diesem an Land gespien und dann geht er eben doch nach Ninive. Und da setzt das dritte Kapitel ein, das ich jetzt lese. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen: In Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
Mir hat so ein bisschen, also schön, dass Sie es eingeführt haben mit dem Walfisch, weil der hat mir so ein bisschen, bisschen gefehlt, weil ich wurde sofort erinnert an meine Bilder aus der Kindheit, aus der Grundschulzeit. Aber dann ging es ja weiter nach Ninive und da mal erste Frage, ist dieser Satz in Sack und Asche gehen, kommt der exakt aus dieser Geschichte oder kommt das noch von irgendwo anders auch noch her?
Das ist eine spannende Frage, habe ich mir noch nicht gestellt. Man hört es da ja so stark und man merkt, es ist eine uralte Tradition an dieser Stelle, die offensichtlich schon die Menschen in Ninive kannten. Also dem muss ich nachgehen, ja.
Das heißt aber tatsächlich so, also dieses, okay, wenn ich mich sehr zurücknehme, also ja. Fasten hat ja auch was mit Zurücknehmen zu tun und wenn ich Buße tue, dann passiert was Gutes. Ist es immer so?
Na, ich glaube, es gehört zu dieser Umkehr dazu, dass ich tatsächlich in mich gehe und ja, das, was wir Reue nennen, also die, gibt auch einen schönen Ausdruck, das Zusammenziehen des Herzens, dass ich einmal tatsächlich nach innen gucke und dann schaue, dass das Herz sich neu entfalten kann. Das steckt, glaube ich, auch in diesen äußerlichen Gesten mit drin und das ist ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur der Moment der Umkehr. Es kommt ja dann später auch, sie lassen ab von ihrem bösen Wege. Sie gehen eben einen neuen, einen anderen Weg. Also es ist jetzt nicht einfach nur, dass sie, jetzt mache ich mal Sack und Asche. Sagen wir ja auch manchmal, streue ich ein bisschen Asche auf mein Haupt und tue aber eigentlich nichts anderes als vorher. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wir haben ja eigentlich heute ein ziemlich klares Gefühl wieder davon, was Umkehr heißt, was in die falsche Richtung gegangen sein heißt. Ich habe jetzt das Thema Klimakatastrophe schon mal angesprochen, aber wir können das auch an anderen Stellen sehen, dass wir, glaube ich, schon spüren, es gibt Wege, die führen in die Sackgasse und dann muss man tatsächlich einen anderen Weg nehmen. Und um da umzudrehen, braucht es ja doch auch ein Innehalten. Ganz selten, dass wir Menschen einfach nur sagen, oh, dann gehen wir mal da oder dann gehen wir mal da lang. Das ist ja eher Try and Error. Nein, ich muss ja für mich gewahr werden, hier geht es nicht mehr weiter. Und diesen Moment, den braucht es. Und dazu das Anerkennen, und ich bin schuldig geworden, ich habe versagt. Der Weg bis hierhin war falsch, auch das gehört dazu. Und das wird ja durch diese äußerlichen Zeichen sichtbar.
Was mir gerade auffällt, bei dieser Geschichte von Jona mit Ninive ist ja, dass es da zwei ganz gegensätzliche Tendenzen gibt. Nämlich bei Jona ist ja die Geschichte, dass der Weg Gottes nicht abzuwenden ist. Also er versucht alles, dem Ruf Gottes eigentlich nicht zu folgen und dann passiert doch alles so, dass er dann am Ende in Ninive landet. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, vorbestimmt durch Gott. Und dann aber die Geschichte in Ninive ja dann wieder genau andersherum, dass man das, was Gott sich vorgenommen hat, doch abwenden kann, nämlich durch die Handlung, die die Bevölkerung da vornimmt.
Das kann ich nur zustimmen. An Jona wird im Grunde vorher einmal sichtbar, was dann für alle gilt. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht dieser Geschichte aus meiner Sicht. Und du kannst umkehren. Mensch, du kannst einen anderen Weg nehmen. Ich meine, das ist ja schon also fast ein bisschen märchenhaft. Mhm. Er macht da diese Kurzpredigt, ja. Und die Menschen hören sofort auf ihn. Das ist natürlich
klar, so schnell geht es nicht.
Nee, genau, das ist ein bisschen zusammengezogen. Aber es steckt in all dem die Botschaft, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben. Es gibt etwas, was wirksam ist. Es reißt ja auch aus der Ohnmacht heraus, diese Geschichte. Es gibt einen Weg. Es gibt nicht nur das Fatalistische, naja, gut, dann geht jetzt die Stadt oder die Welt unter, dann feiern wir noch mal ein bisschen und lassen es krachen, sondern im Gegenteil. Es gibt etwas, das mich als wirksam und durchaus wirkmächtig auch erfahren lässt. Auch diesen Jona, auch diesen König, auch die Menschen in Ninive. Und dann kommt die Botschaft, auf die wir gehofft haben, und sie kommt eben wirklich wie das gute Ende, und Gott reute es. Und Gott reute es auch. Auch Gott kehrt um.
Das finde ich total spannend, weil das ist ja, das beschäftigt mich. Also weil dieser Gedanke, ist jetzt etwas schon vorbestimmt oder eben nicht? Ne? Also was ist jetzt wann, an welcher Stelle wirksam? Also da treffen ja diese zwei Dinge. Zum einen, es ist vorbestimmt. So der Weg von Jona. Und auf der anderen Seite, das Ende von Ninive ist eben dann doch nicht festgelegt und nicht vorbestimmt.
Also jetzt sind wir mitten in ich würde sagen theologisch, aber auch für mein eigenes Glaubensleben ganz, ganz schweren Fragen, weil einerseits würde ich immer sagen, es ist vorbestimmt. Mindestens ist das gute Ende vorbestimmt. Gott meint es gut mit uns. Also wenn das sozusagen offen wäre, wäre für mich Glauben ganz schwer. Und andererseits, und jetzt sind wir beim Thema, was ich vorhin gesagt habe, Einladung. Es gibt offenkundig ja doch auch die Möglichkeit des Menschen, die Einladung Gottes auszuschlagen. Also im Grunde das zu versuchen und sich auszusuchen, was ganz gegen das ist, was vorher bestimmt ist, in die andere Richtung zu laufen, es böse zu machen, es kaputt zu machen. Diese Möglichkeit gibt es, das nennen wir jetzt klassisch in der Theologie dann die Sünde, also die Trennung von Gott, den anderen Weg nehmen, vorherbestimmt von Gott, ist aber am Ende dieses gute Ende und dieser Weg dahin. Und deswegen, das ist eine ganz tiefe, feste Überzeugung meines Glaubens, und deswegen ist dieses Umdrehen des Herzens, dieses Zusammenziehen und dann entfaltet sich das Herz neu und lebendig, das ist am Ende auch Gottes Wirkung in mir. Das ist das, was wir den Geist Gottes in uns nennen.
Wie oft, sehr oft habe ich in der vergangenen Woche in meinen Wettermoderationen gesagt, wie froh wir sein können, dass wir hier und in unserer Region eine so entspannte Wetterlage haben. Die Menschen im Süden Deutschlands, die wachen seit Tagen mit existenziellen Schreckensmeldungen auf, und die Helferinnen und Helfer, die gehen körperlich und mental an ihre Grenzen. Die Sorge um vermisste Menschen und die Trauer um die Todesopfer. Und auch wenn es hier in Deutschland ist und stattfindet, wie sehr sind wir dann doch mit uns selbst beschäftigt und schauen nur oder meistens auf das, was direkt vor unserer Nase passiert? Und wie wichtig wäre es, den Blick immer und immer wieder zu weiten, auch sogar über die Flutkatastrophe hinaus? Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir danken dir für Leben und Liebe. Wir danken dir für Leidenschaft und für die Kraft zum Helfen. Wir bitten dich, lass uns die Müden und Überforderten sehen. Gib unserer Gesellschaft die Stärke, solidarisch zu sein. Wir sehen und hören die, deren Hab und Gut von den Wassern weggerissen wurden. Wir sind bei ihnen. Gott, wir bitten dich, zeig uns Wege aus den Kriegen heraus, über den Hass hinweg. Wir beten und bitten für die Menschen in Israel und in Gaza. Wir sehen die Menschen zwischen den Trümmern von Khan Yunis und Rafah. Und wir sehen die Geiseln, ihre Gesichter, die noch immer verschleppt sind und so viele getötet. Wir bitten dich, Gott, zeig uns Wege aus diesem schrecklichen Töten. Gott, wir wünschen uns neue Wege, wirkliche neue Wege. Du wendest die Herzen, du, Gott, du wohnst da im Herz. Mach es lebendig, lass es nicht aus Stein sein. Das lebendige Herz ist deine Wohnung. Öffne die Tür unseres Herzens.
Amen. Klar, ich habe es heute schon mehrfach gesagt, es ist Europawahl, Europawahlsonntag. Es ist wichtig, dass viele Menschen, dass alle Menschen, die dürfen, wählen gehen. Ich hoffe sehr auf ein Ergebnis, dass unserer Mitmenschlichkeit vor allem gerecht wird. Ja, das sind Wünsche an einem Wahlsonntag. Aber ein Wunsch, der reicht weit, weit darüber hinaus. Der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ist Ihnen eigentlich klar, Herr Bischof, ist Ihnen eigentlich klar, dass, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann schon das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft hinter uns liegt? Da läuft dann schon die Fußball-Europameisterschaft. Ja. Dann haben wir Schottland schon vom Platz gefegt. Oder eben auch nicht. Das geht jetzt ganz schön schnell. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Mhm. Wollen Sie auch auf die Fanmeile?
Ich muss mal schauen. Ich gucke gerne mit anderen Menschen Fußball, auch früher öfter mal in Bars oder in Kneipen. Auf einer Fanmeile, gebe ich zu, war ich noch nie.
Ich auch nicht.
Vielleicht gelingt es dieses Mal. Am liebsten bin ich, gebe ich zu, wenn möglich, im Stadion. Aber ich habe keine Karten für die EM. Ich freue mich auch so. Ich hoffe, es wird ein großes Fest und ehrlich. Hauptsache, es geht gut und friedlich und ohne Gewalt ab. Wir brauchen Feste, gerade jetzt. Entlastung auch mal zwischendurch.
Ja, das finde ich auch. Ja, stimmt. Das finde ich auch am wichtigsten. am zweitwichtigsten, dass wir gewinnen. Sehr Gott, es ist im Gespräch. Kommen Sie gut in und durch die neue Woche.
Eine gute, frohe und gesegnete Woche wünsche ich Ihnen mit Einladungen.